Kapitel 11. Alles ist dunkel. Warmer Wind und frischer Duft umgibt ihn und die Sonne scheint strahlend am Himmel. Doch nichts davon ist er imstande wahrzunehmen. Das Einzige, was er spürt, ist ein starker Schmerz, ein Brummen in seinem Schädel. Langsam legt sich der Schleier von seinen Augen und er beginnt zu erkennen, was ihn umgibt. Er sieht sich um und bemerkt, dass er sich in seinem Wagen befindet. Sein Nacken schmerzt und sein Gesicht brennt. Der Airbag muss aufgesprungen sein, die Windschutzscheibe ist völlig zertrümmert. Jetzt erst bemerkt er, wo er sich befindet, und im selben Augenblick steigt Panik in ihm auf. Wo ist Caroline? Eben noch saß sie direkt neben mir. Sie war nicht angeschnallt, wird ihm voller Entsetzen klar. Das Auto ist gegen einen Baum geprallt. Travis kann von Glück sagen, dass er es überlebt hat. Der Fahrer des anderen Wagens scheint völlig unverletzt zu sein. Er muss es noch geschafft haben, auszuweichen. Er sitzt wie in Trance auf dem Boden und kann sich nicht bewegen. »Hilfe!« ruft Travis mehrmals, bis der Mann reagiert. Er kommt auf Travis zugelaufen und zieht ihn aus seinem Wagen. Der Arm von Travis muss gebrochen sein. Er muss schreien vor Schmerz. Durch das Adrenalin wird sein Schmerz verdrängt und seine Augen schweifen um den Unfallort herum. Er beginnt wie ein Wahnsinniger aus ganzer Kehle zu rufen, »Caroline! Schatz!« Doch es kommt keine Antwort. Sein Auge wandert von einer Stelle zur anderen, von seinem Wagen zu dem Baum, weiter zu der Leitplanke, doch er findet sie nicht. Er blickt zu dem anderen Mann und schreit ihn an, »Meine Frau muss hier irgendwo sein! Schnell, helfen Sie mir!« Doch der Mann ist außerstande, auch nur irgendetwas Sinnvolles zu tun. Von verschiedensten Kursen weiß Travis, dass man Menschen in Paniksituationen konkrete Befehle geben muss. Rufen Sie den Notarzt, nehmen Sie jetzt Ihr Handy und wählen Sie den Notruf. Der Mann reagiert langsam, aber ruft dann endlich einen Krankenwagen. Wer weiß, wie lange das braucht. Travis rechnet damit, dass der Krankenwagen in frühestens 30 Minuten vor Ort sein muss. Er muss Caroline bis dahin finden. Angst steigt in ihm auf. Er beginnt zu weinen, ohne es zu merken. Sein Gesicht ist verzerrt vor Schmerz und Angst. Travis überblickt den Unfallort, sieht sein Auto, das mit voller Wucht gegen den Baum gefahren ist. Wie konnte ich das nur überleben? Seine Augen blicken weiter und im Straßengraben erkennt er etwas, was nach einem Schuh aussieht. Es ist tatsächlich Caroline. Wie sie dort liegt, lässt in Travis die schlimmsten Gedanken aufkommen. Er rennt zu ihr und hält seinen Zeige- und Mittelfinger in die Vertiefung zwischen Luftröhre und ihrem großen Halsmuskel. Er spürt keinen Puls. Ihr Gesicht ist blutüberströmt, ihre schönen Haare blutgetränkt. Ihre sonst so strahlend grünen Augen schauen völlig leer an ihm vorbei. »Schatz, hörst du mich? Sag doch was!« fleht er sie an. Instinktiv kniet er sich neben Caroline, platziert den Ballen seiner Hand auf die Mitte ihres Brustkorbs und setzt den Ballen der anderen Hand auf die der ersten. Ein stechender Schmerz durchfährt seinen Körper. Doch trotz seines gebrochenen Armes beginnt er mit der Herzdruckmassage. Er drückt 30 Mal in einem Rhythmus und beatmet sie 2 Mal und versucht es wieder. In Filmen sieht es immer so leicht aus. Man macht es ein paar Mal und dann ist wieder alles gut. Doch das ist kein Film. Das ist das reale Leben. Er versucht es immer weiter und wartet auf den Moment, in dem Caroline ihre Augen öffnet, wieder atmet und ihm sagt, wie sehr sie ihn liebt. Doch das passiert nicht. Caroline bleibt still. Kein Atem, kein letztes Wort. Travis versucht den Puls zu fühlen, doch nichts. Er weiß, was gerade passiert, doch er will es nicht wahrhaben. Er kann es nicht wahrhaben. Er kniet sich zu ihr herunter und küsst ihren Mund. Er streicht ihr die Haare aus dem Gesicht. Ein letztes Mal sagt er ihr, wie sehr er sie liebt und hofft, dass sie es noch hört. Doch sie hört es nicht. Sie ist tot. Am sechsten Hochzeitstag, am 23. Juli 2028, stirbt Caroline Reynolds. Travis war ein Mensch, der in seinem Leben so viele Studien und Forschungen durchgeführt hat. Er hat Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet, doch er hat sich noch nie in seinem Leben Gedanken darüber gemacht, wie es wohl ist, seinen besten Freund zu verlieren, seinen Ehepartner. Als sein Vater starb, war er traurig, konnte jedoch nie richtig trauern. Seine Mutter hat nie wirklich mit ihm darüber gesprochen. Als seine Mutter starb, spürte er weder Traurigkeit noch Schmerz. Doch nach diesem tragischen Unfall sollte er selbst erfahren, was Trauer bedeutet. Ihm sollte bewusst werden, dass er am heutigen Tag den Menschen verloren hat, durch den er das erste Mal verstand, was es bedeutet, einen Menschen nahe zu sein. Sie hatten so viele Pläne in ihrem Leben. Sie wollten Kinder haben, wollten ihr Leben zusammen genießen und zusammen alt werden. Das alles ist vorbei. Warum bin ich nicht gestorben? Warum habe ich nichts dazu gesagt, dass sie nicht angeschnallt war? Warum bin ich so schnell gefahren? Warum bin ich hier entlang gefahren und nicht die andere Strecke? Warum, warum, warum geht es ihm durch den Kopf? Sie war das, was seinem Leben das gegeben hat, was ihm seit der Kindheit fehlte. Liebe, Zuneigung, Geborgenheit. Er denkt an ihr Lachen, wie sie zusammen die schönsten Dinge erlebten, wie sie ihn getröstet hat, wenn er über seine Kindheit sprach. Sie hat ihm geholfen, sich nicht voller Wut und Verzweiflung zurückzuerinnern. Sie half ihm zu verstehen, dass seine Mutter all diese Dinge nicht aus Hass getan hatte. Half ihm zu verstehen, in welch einer Lage sie war. Dass sie niemanden hatte, der ihr half. Dass sie auf einen Schlag einen der wichtigsten Menschen verlor, den sie hatte. Jetzt wird er erleben müssen, was das bedeutet. Mit seinen Fingern schließt er ihre Augen, legt sich neben sie, legt seinen Arm um ihren Hals und ihren Kopf auf seine Brust und seine Augen fallen zu, so wie sie es immer vor dem Einschlafen taten. Aller Schmerz verblasst, den gebrochenen Arm hat er längst vergessen, sein Herzschlag verlangsamt sich und er schläft ein. Kapitel 12. Mit voller Wucht trifft Travis die Erinnerung vom Tod seiner lieben Frau. Der Schmerz geht so tief, als sei es gerade erst jetzt geschehen. Plötzlich ist die ganze Liebe, die ganze Nähe wieder da, die die beiden verbunden hat. Seine Gedanken finden langsam wieder den Weg zurück in sein Gedächtnis. Wie ein Puzzle gelangt er nach und nach wieder zu verloren geglaubten Informationen. Leider auch zu sehr traurigen und traumatischen Momenten. Aber wie nur kann so viel Zeit vergangen sein? Was ist mit dieser Kluft von so vielen Jahren? Fragt sich Travis. Mary hat sich über das Thema Amnesie informiert und gelesen, dass es manchen Patienten hilft, sich Erinnerungen aufzuschreiben. So hat Travis sich alles notiert, woran er sich erinnert. Er erstellt eine Art Mindmap, die ihm helfen sollen, seine Gedanken zu ordnen. Manchmal begegnet man Menschen in seinem Leben, da weiß man sofort, dass man ihnen vertrauen kann. Man vertraut ihnen Gedanken an, die man sonst mit niemandem teilen würde. Solche Menschen, so merkt Travis wieder, sind Henry und Mary. Ehrliche Menschen, die aufrichtig und ohne eigene Interessen im Sinn helfen wollen. Da die Jungs sie nur manchmal besuchen, kann er bei ihnen bleiben, bis sie jemanden gefunden haben, den er kennt. Henry erzählt ihm, dass er ein bisschen geforscht hat, um zu sehen, ob er was herausfinden kann. Er beginnt: Ich habe ein paar interessante Informationen für dich. Henry schüttet ihm währenddessen eine Tasse Kaffee ein. Travis starrt in die Keramiktasse und beobachtet den Dampf, der sanft über dem Kaffee schwebt. Ich habe sehr wichtige Punkte herausgefunden, kann mir aber das meiste davon einfach nicht erklären. Und ganz ehrlich, ich weiß noch nicht, wie ich dir das sagen soll. Travis pustet gegen den Kaffee und er sieht die Luftwirbel, die er verursacht, und antwortet: Sagen Sie es mir einfach frei heraus. Dann nimmt er einen großen Schluck. Über Hawkins und Fan habe ich fast nichts herausgefunden. Offiziell gibt es den Namen und Eintrag des Labors noch. Auch die Inhaber sind noch eingetragen. Jedoch findet man kaum etwas über deren Arbeiten oder aktuelle Kontaktdaten. Travis rekapituliert noch einmal, an was er sich erinnert, und erzählt noch einmal von den Videos, die er in dem Labor gesehen hat. Über die Experimente. Jetzt komme ich zu dem Punkt, der mich selbst schon vom Hocker geschmissen hat. Ungefähr im Jahr 2031, also vor so 8 Jahren, hört jegliche Berichterstattung oder Tweet über Hawkins and Fan auf. Interessant ist, was davor geschehen war. Henry atmet durch und man hat das Gefühl, dass er seine Gedanken ordnen muss. Ich habe einen Zeitungsartikel gefunden, in dem es um eine Gerichtsverhandlung geht. Der Fall Travis Reynolds. Travis erschrickt, als er seinen Namen in so einem Zusammenhang hört. Er stellt die Tasse auf den Tisch und setzt sich aufrecht hin. Auch sein Atem wird schneller. Du bist aber nicht der Beschuldigte in dem Fall, du bist das Opfer. Es geht um den Tod von Travis Reynolds, von dir, ausgelöst durch Hawkins und Fan. Du bist tot, Travis. Travis scheint das völlig kalt zu lassen. Überwältigt von der Trauer über den Verlust seiner Frau prallt das alles an ihm ab. Ohne auch nur auf das Gesagte von Henry einzugehen, sagt er: Meine Frau ist tot, Henry. Ich bin verantwortlich für den Tod meiner Frau. Er fängt an zu weinen, hält jedoch seine Tränen zurück. Henry nimmt ihn in den Arm und drückt ihn an sich. Er kann sich nicht erinnern, oft von seiner Mutter gedrückt worden zu sein. Vielleicht nur einige Male. Sonst hat er nur Schuldzuweisungen gehört. Selbst einige Jahre nach dem Tod seines Vaters musste er sich noch anhören, dass er schuld daran war. Natürlich war diese Beschuldigung der Drogen- und Alkoholsucht seiner Mutter zuzuschreiben. Die Tragödie trug sich im Urlaub zu. Was hätte er da nur machen können? Doch als Kind konnte er das nicht unterscheiden. Diese Last trägt er bis heute mit sich herum. Travis erwidert die Umarmung, drückt sich fest an Henry und fängt an, wie ein kleines Kind zu weinen. Er lässt seinen Tränen freien Lauf. Henry weiß nicht, was er sagen soll. Er gibt ihm einfach das, von dem er denkt, dass Travis es gerade am meisten braucht: Liebe und Zuneigung. Er kann sich nicht vorstellen, wie es ist, seinen Partner zu verlieren. Das alles noch einmal durchzugehen, nachdem man es vergessen hat, muss fürchterlich sein. Er merkt aber auch, dass Travis nicht verstanden hat, dass er eigentlich auch nicht am Leben sein dürfte, beziehungsweise dass er vor mehr als 8 Jahren gestorben ist. Henry ist ein sehr einfacher Mann. Er ist ein guter und liebevoller Vater und Ehemann, aber er hat keine gute Schulbildung genossen oder sich mit Themen beschäftigt, die er nicht im Alltag verwenden kann. Er kommt mit seinen Gedanken an seine Grenzen. Bei was er Travis jetzt beistehen kann, ist ihm zu helfen, im Hier und Jetzt zurechtzukommen und ihm einen Platz zum Schlafen und Mittel zur Verfügung zu stellen. Es war ein Unfall, Travis, Du bist nicht schuld daran, versucht es Henry. Er hatte es Travis schon versichert, als er es ihm gestern erzählt hatte. Doch Travis reagiert nicht, drückt ihn nur noch fester. Nach einigen Minuten löst sich Travis von Henry und entschuldigt sich bei ihm, seine Gefühle nicht unter Kontrolle zu haben. Einige Stunden später, nachdem Travis sich etwas ausgeruht hat, versucht Henry wieder mit ihm zu reden. Er sagt: Travis, wir müssen noch einmal über dich sprechen. Hast du gehört, was ich über dich gelesen habe? Das muss ein Irrtum sein. Ich bin doch hier. Ich lebe. Travis, du verstehst nicht. Es ist kein Irrtum. Warum bist du dir da so sicher? Ich habe etwas nachgeforscht. Man merkt ihm an, dass er nicht weiß, wie er es sagen soll. Es gibt sogar einen Grabstein.